Ja, nochmal herzlich willkommen, dass ihr zur heutigen Bibelstunde. Schön, dass ihr da seid, entweder hier vor Ort oder dass ihr auch von zu Hause zugeschaltet habt und euch die Zeit nehmen wollt, um in Gottes Wort zu schauen, um über Gottes Wort nachzudenken. Und ich möchte gerne, bevor wir uns in den Text begeben, mit uns beten. Und ich bitte euch einmal dazu aufzustehen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen in unserer eigenen Sprache. Und dass wir das auch verstehen dürfen, dass du uns hilfst, es zu verstehen. Und ich bitte dich darum, dass du uns jetzt auch eine gesegnete Zeit schenkst, dass du uns eine Zeit schenkst, in der wir dich auch besser kennenlernen und ja, gemeinsam im Glauben zu dir hinwachsen. Amen. Es gibt ja viele Geschichten und Sagen, in denen es einen Helden gibt. Ja, und dieser Held, der führt irgendeine Truppe, die weitaus unterlegen ist, zu einem großen Sieg. Und am Ende muss dieser Held dann doch mit seinem Leben zahlen. Ja, ein Beispiel dafür ist William Wallace, der schottische Unabhängigkeitskrieger oder die schottischen Unabhängigkeitskriege angeführt hatte, der erst viele glorreiche Siege errungen hat und dann am Ende durch einen Komplott gefangen genommen wurde und mit seinem Leben zahlen musste. Manchmal zahlen diese Helden mit ihrem Leben freiwillig. Ja, also sie opfern sich ruhmreich für das Leben einer anderen Person. Manchmal aber wird ihnen der Tod aufgezwungen, also sie haben gar keine andere Wahl, als zu sterben. Und in der Geschichte, die wir uns heute anschauen wollen, im Kapitel, in 1. Samuel 14, da befinden wir uns ja mittlerweile, da geht es auch um einen ähnlichen Fall. Wir erinnern uns an das, was letzte Woche geschehen ist. Christian hat uns da in den Text mit hineingenommen, dass das Volk Israel von den Philistern belagert wird oder in einen Krieg verzettelt ist mit den Philistern, was ja nichts Ungewöhnliches ist. Ja, das Volk Israel war ständig in Kriege auch verzettelt. Das Problem hierbei war, dass das Volk Israel selbst weitaus unterlegen gewesen ist. Die Philister hatten viel mehr Streitkräfte, sie hatten viel mehr Waffen vor allen Dingen. Im Volk Israel war nämlich überhaupt nichts zu finden, außer bei Saul und seinem Sohn Jonathan. Die beiden hatten ein Schwert und der Rest musste sich mit Steinen begnügen oder mit dem, was man gerade so unter dem Kopfkissen gefunden hat, um sich gegen die Philister zu schlagen. Also es war eigentlich eine hoffnungslose Situation. Aber in dieser Hoffnungssituation tut sich auf einmal ein Held auf. Ja, da gibt es einen, der aufsteht und nicht das Ganze auf sich beruhen lässt und versucht, Schritte zu gehen, um die Philister zu schlagen. Und dieser Held wird am Ende fast zum tragischen Helden, weil er mit dem Tode bedroht wird. Und das alles finden wir in Kapitel 14 des 1. Samuel-Buches. Und wir lesen uns einmal die ersten 15 Verse von diesem Kapitel durch. Es ist ein langes Kapitel. Mal schauen, ob wir am Ende den ganzen Text lesen werden oder ob ich dann umsteige und nur noch ausschnittsweise lese. Aber erst einmal wollen wir uns die ersten 15 Verse durchlesen. Da steht, 1. Samuel 14, und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Und Saul saß am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht. Und das Kriegsvolk bei ihm war etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Ephod. Und das Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu den Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der einen war Bozetz und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke bildete eine Säule im Norden gegenüber von Michmas und die andere im Süden gegenüber von Geba. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, komm, lasst uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Und beide zeigten sich den Posten der Philister. Da sprachen die Philister: Sieh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sagten: Kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen etwa auf einer halben Furchenlänge eines Joches Acker. Und es entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken. Und die Erde erbebte. Und so entstand ein Schrecken Gottes. In diesen ersten 15 Versen wird uns von einem Anschlag berichtet. Von einem Anschlag, den unser Held durchführen möchte. Und dieser Held ist Jonathan, der Sohn des Königs, der Sohn Sauls. Der befindet sich auch im Heerlager, möchte dort aber nicht weiter sitzen und untätig da bleiben, sondern er ergreift Eigeninitiative, ohne dass sein Vater oder dass irgendjemand anderes Bescheid weiß, wo er sich befindet. Er sucht quasi das Heil in der Flucht nach vorne. Angriff ist die beste Verteidigung, ist wahrscheinlich sein Motto. Und so zieht er los. Im Gegensatz zu dem ganzen Rest, dem, was wir hier lesen, ja, Saul, er befindet sich mit 600 Mann immer noch in dem Lager. Wahrscheinlich ist er ein Stück weit auch ohnmächtig aufgrund der ganzen Situation. Er weiß vielleicht nicht ganz genau, was er jetzt machen soll. Er sieht diese Übermacht an Philistern, die kommen, die auch einige Vernichtungstrupps losgeschickt haben, um Israel gezielt anzugreifen, um diese kleine Macht, die dann auch existiert, von diesen 600 Kämpfern komplett einzuschüchtern. Und er sitzt und wartet und, ja, worauf er wartet, das lesen wir hier nicht. Aber vielleicht wartet er einfach darauf, dass ein Wunder geschieht. Und mit ihm zusammen sind eben 600 Soldaten und der Priester, der das Ephod trug, das nachher auch noch eine Rolle spielen wird. Jonathan, er macht sich auf den Weg. Er ist nicht ganz alleine, er hat einen Waffenträger bei sich, also jemanden, der seine Ausrüstung, sein Schwert, sein Schild getragen hat. Und sie gehen los zu den Philistern. Und das Problem ist, dass das, was sie tun, ziemlich offensichtlich ist. Wir lesen hier davon, dass sie durch einen Pass gehen, das ist wahrscheinlich ein Engpass zwischen zwei Bergen, zwischen zwei Gebirgsketten gewesen, die auch noch ziemlich steil waren. Das heißt, auf dem einen Gipfel saßen die Philister, auf dem anderen die Israeliten. Und eigentlich, sobald sie einen Moment unvorsichtig sind, sieht man sie sofort. Sie sind freiwillig, dass da rumläuft, dass man dann gezielt angreifen und töten kann. Aber sie sind ganz geschickt. Sie durchqueren diesen Pass und kommen in die Nähe der Philister ungesehen. Aber dann kommt der entscheidende Moment. Es gibt einfach keine Möglichkeit mehr, sich weiter zu verstecken. Sie werden jetzt aus ihrem Versteck herausgehen müssen. Sie müssen einen Schritt auf die Philister zugehen und einfach schauen, was passiert. Sie haben es bis zu einem bestimmten Punkt geschafft, nicht gesehen zu werden. Ab jetzt, beim nächsten Schritt, wissen Sie, das kann uns unser Leben kosten. Ab hier wird es knifflig. Aber was ich hier erstaunlich finde, ist Jonathans Reaktion auf diese Situation, auf diese ganze Situation. Ich lese sie gerne nochmal vor in Vers 6. Jonathan sprach zu dem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnitten. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Jonathan, er macht das nicht einfach so, weil er lebensmüde ist oder weil er denkt, dass er selbst stark genug ist, um diesen Angriff jetzt durchzuführen, dass er so ein kluger Kopf ist. Nein, er tut das in dem Wissen, dass Gott ihm helfen kann. Wir sehen später, dass er es auch tut. Aber zu diesem Zeitpunkt weiß Jonathan das nicht. Er sagt es sogar selbst: Vielleicht wird der Herr uns helfen. Er vertraut darauf, dass Gott stark genug ist, um ihn aus dieser ausweglosen Situation zu retten. Aber eine hundertprozentige Gewissheit, dass er lebend da rauskommt, die hat er zu diesem Zeitpunkt nicht. Und das hat mich auch stark an eine weitere Situation aus der Bibel erinnert. In Daniel 3 lesen wir von den drei Freunden, die im Feuerofen landen, die vorher auch zu König Nebukadnezar sagen, unserem Gott ist es nicht zu schwer, uns aus seiner Hand zu retten. Vielleicht tut er es, vielleicht tut er es nicht. Aber egal, was passiert, wir werden nicht vor diesem Standbild niederfallen. Ja, und ähnlich ist es hier. Vielleicht wird Gott uns retten, vielleicht wird er uns helfen, vielleicht auch nicht. Aber eins ist sicher, Gott ist es nicht zu schwer, uns zu helfen. Auch wenn wir eigentlich hier wie freiwillig rumlaufen und uns unser Leben am seidenen Faden hängt. Jonathan weiß ganz genau, oder er hat es für sich verinnerlicht, dass Gott eben nicht auf Menschen angewiesen ist. Gott braucht nicht 1000 Menschen, Gott braucht auch nicht zwingend nur einen Menschen, sondern Gott ist Gott und er steht über den Dingen und deshalb ist es kein Problem für ihn. Und er erinnert sich vielleicht auch an die Geschichte Israels, daran, wie Gideon damals mit 300 Mann eine Schlacht gewonnen hat, die aussichtslos gewesen ist. Er erinnert sich vielleicht auch noch weiter zurück daran, wie das Volk Israel aus Ägypten geführt wurde, auch wenn es da selbst da auch keine Chance gab, überhaupt diesen Auszug zu gewährleisten. Aber Gott konnte es tun. Gott war das nicht unmöglich. Und deshalb hat er darauf vertraut. Wir sehen es auch weiter in der Geschichte der Bibel, im Neuen Testament, die Geburt von Johannes oder auch von Jesus. Unmögliche Dinge, die dort geschehen sind, aber für Gott ist nichts unmöglich. Wir sehen es auch später, als Jesus dem reichen Jüngling begegnet und als der Jüngling dann weggeht, Jesus zu seinen Jüngern sagt, wie schwer es ist, oder es ist unmöglich, dass ein reicher Mann ins Reich Gottes kommt. Und die Jünger sagen, wie soll dann überhaupt jemand ins Reich Gottes kommen? Und Jesus sagt, für den Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott sind alle Dinge möglich. Und wir alle können davon profitieren oder was auch sagen. Ja, wir sind auch reiche Menschen. Ja, wir haben jetzt keinen Geldpanzer, so wie Dagobert Duck, in dem man in Geld schwimmen kann. Aber wir leben in einem reichen Land. Wir sind eigentlich auch diese Sorte Menschen, die es schwer hat, diesen Schritt überhaupt zu gehen, weil wir alle Sicherheiten haben, die wir brauchen. Rein rational könnte man vielleicht sagen, brauchen wir keinen Gott. Aber wir durften verstehen und glauben, dass wir Gott brauchen, weil es eben für Gott nicht unmöglich ist, sich auch diesen Menschen zu offenbaren. Gott braucht uns Menschen nicht. Für Gott ist nichts unmöglich, aber wir Menschen, wir sind schnell überfordert mit so manchen Situationen. Vielleicht ist es finanzieller Natur, vielleicht ist es eine schwere Krankheit, vielleicht ein Unfall, den man im Straßenverkehr erlebt hat oder in dem man verwickelt gewesen ist und man weiß irgendwie nicht ganz genau, wie läuft das jetzt mit den Versicherungen. Vielleicht sind da Prüfungen in der Uni oder demnächst auch wieder in der Schule, die jetzt angefangen hat. Und man steht da irgendwie vor einem großen Hindernis und man weiß nicht, wie soll das werden? Wie soll ich mit all den Problemen, mit all den Schwierigkeiten, die auf mich einprasseln, welcher Natur auch immer, zurechtkommen? Wir vertrauen und wir wissen natürlich, dass Gott eingreifen kann. Und Gott greift auch immer wieder. Ich habe selbst immer wieder in meinem Leben erfahren, wie Gott mir geholfen hat in verschiedensten Situationen. Aber was ist, wenn Gott nicht eingreift? Was ist, hier, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, aber was ist, wenn er nichts tut? Was ist dann mit unserem Glauben? Was ist dann mit deinem Glauben? Ist dein Glaube an Gott, an ein Leben nach deinem Plan gebunden? Muss es immer 1a laufen? Darf es keine Schwierigkeiten geben, keine Nöte geben, die mal nicht gelöst werden, aus deiner Sicht nicht gelöst werden? Oder ist dein Vertrauen an Gott nur so stark, wie er auch immer und immer und immer wieder genau die Rettung zur richtigen Zeit schenkt, und zwar genau so, wie du es dir wünschst? Es gibt genug Menschen, die darum gebeten haben, dass Gott ein Wunder tut, aber dieses Wunder nie erlebt haben. die trotzdem an Gott festgehalten haben, weil sie wussten, Gott kann retten. Gott kann mich gesund machen. Gott kann meine Familie durch diese schwere Zeit hindurchtragen. Unsere älteren Geschwister haben das mit Sicherheit auch erlebt, damals, als sie selber noch kleiner waren und wie ihre Familien gelitten haben. Wir haben es bei uns in der Gemeinde erlebt, wo Familienväter oder Geschwister gestorben sind durch eine schwere Krankheit. Wir haben gebetet, darum gerungen, dass Gott ein Wunder tut, aber es ist nicht eingetreten. Was ist dann mit deinem, was ist dann mit meinem Glauben? Vertrauen wir dann immer noch darauf, dass Gott tatsächlich allmächtig ist, dass er tatsächlich der Sieger über alles ist, worüber wir jetzt letzten Sonntag auch in der Predigt gehört haben? Gott kann Wunder tun, Gott kann helfen, Gott kann retten. Aber Gott ist nicht daran gebunden, immer das zu tun, was wir wollen. Und deshalb lasst uns dankbar sein, wenn Gott eingreift. Lasst uns aber uns auch immer wieder daran erinnern, wie Gott gerettet hat, wie groß Gott ist und wie Gott helfen kann. Vielleicht auch, lasst uns daran erinnern, wie wir darum gerungen haben, dass Gott eingreift und ein Wunder tut und das Wunder nicht eingetreten ist, aber wie wir dann gesehen haben, wie daraus etwas Wunderbares, etwas Schönes entstanden ist. Um uns dann in diesen Situationen, in denen wir von Gottes Hilfe abhängig sind, darauf zu vertrauen, dass Gott größer und stärker ist als alles, was es in dieser Welt gibt. Jonathan hatte dieses Vertrauen. Jonathan vertraute darauf, dass Gott retten kann. Und Jonathan war nicht alleine. Das ist das Wunderbare hier. Sein Waffenträger antwortete ihm nämlich, lesen Vers 7, tu alles, was du vorhast, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Es wäre wahrscheinlich deutlich schwerer für Jonathan, diesen Schritt ganz alleine zu gehen. Aber er hatte jemanden an seiner Seite und der Text, der möchte das an dieser Stelle nicht aussagen, aber für mich kam da einfach direkt dieses Bild, dieses wunderschöne Bild der Gemeinde, das wir haben dürfen. Ja, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir vor Herausforderungen stehen, wir sind nicht alleine, sondern wir haben uns gegenseitig. Deshalb treffen uns ja auch hier am Mittwoch, um auch zusammen zu beten, ja, um Anliegen auszutauschen, um füreinander da zu sein und uns gegenseitig zu helfen im Glauben, am Glauben festzuhalten und im Glauben voranzugehen. Jonathan und sein Waffenträger, sie haben Gott vertraut, dass er eingreifen kann. Und sie haben sich gedacht, okay, wir versuchen es einfach mal, wir gehen da hoch. Und Jonathan hat auch einen Plan. Und dieser Plan sieht wie folgt aus. Er steht versteckt hinter seinem Busch irgendwo und er steht einfach auf und guckt, was passiert. Das ist der ganze Plan. Das ist jetzt nicht so kompliziert, erfordert aber in dieser Situation eine ganze Menge Mut, ja, aufzustehen und dann können die Pfeile theoretisch fliegen. Und wenn er dann aufgestanden ist, dann will er einfach schauen, wie werden die Philister reagieren. Sagen sie, bleibt dort stehen, wir kommen zu euch runter. Oder sagen sie, kommt zu uns hoch. Wir wissen jetzt, dass die Philister dann sagen, komm zu uns hoch. Ja, sie sehen sie und sagen, komm zu uns hoch. Und Jonathan sagt daraufhin, komm mit, Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Was sein würde, wie die Reaktion ausgefallen wäre, wenn es andersrum gewesen ist, wissen wir nicht. Vielleicht wäre es die gleiche Antwort gewesen. Vielleicht wären sie dann auch weggelaufen. Auf jeden Fall werden sie erblickt. Die Philister machen sich natürlich lustig und sagen, ja, euch werden wir noch eine Lektion erteilen. Ja, jetzt ziehen wir den Gürtel aus und dann gibt es ein paar auf den Hintern. Nein, das wäre natürlich ganz anders abgelaufen, viel, viel gefährlicher. Aber Jonathan weiß, okay, sie sagen, wir sollen hochkommen, wir gehen da jetzt hoch und wir werden sie besiegen. Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Und sie klettern da hoch, auf allen Vieren, so wie es hier steht. Ja, es ist ein sehr steiler Abhang, das heißt, ja, da war eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie zu entkommen. Und als sie oben angekommen sind, lesen wir hier in Vers 13, in der zweiten Hälfte von Vers 13, und sie, also die Wächter, sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Also vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass sie klettern diesen steilen Abhang hoch und dann wollen sie sich bücken und Jonathan vielleicht irgendwie hochziehen und ihm eine Lektion erteilen. Und in dem Moment werden sie vom Waffenträger niedergestreckt, der ihnen das Schwert in die Brust jagt. Und so sind diese beiden Wachen tot. Gott hat ein Wunder getan, Gott hat tatsächlich eingegriffen. Und nicht nur das, es passieren noch weitere Dinge. Wir lesen hier dann weiter in Vers 14. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Also es ist nicht bei diesen zwei Männern geblieben, sondern es hat wahrscheinlich Aufsehen erregt. Ja, da war ein kleiner Kampf und es wurde gehört. Und es liefen noch weitere Leute dazu, insgesamt dann 20, die auch dort bei diesem Vernichtungstrupp anwesend gewesen sind und versuchen, Jonathan und seinen Waffenträger zu töten, aber es gelingt ihnen nicht. Auch sie sterben auf einer Fläche von ungefähr 800 Quadratmetern. So steht es hier, eine halbe Furchlänge eines Joches Acker, das sind etwa 800 Quadratmeter, auf denen sie fallen. Und das entwickelt eine große Furcht bei den Philistern. Sie waren sich zu 100% sicher, das sind nur so zwei Wichte, die da hochkommen und wir haben doch eine perfekte Position, Verteidigungsposition, uns kann hier nichts passieren. Aber sie werden eines Besseren belehrt und der Schrecken Gottes erfällt über sie. Ja, zusätzlich gibt es noch ein Erdbeben, ja, Gott lässt die Erde beben, als Zeichen, dass er derjenige ist, der hier gehandelt hat, der den Sieg gebracht hat. Und wieder einmal fällt ein Schrecken Gottes über die Feinde Israels. Auch das zieht sich durch die Bibel. Immer wenn das Volk Israel in Not gewesen ist und Gott sie gerettet hat beim Zug durchs Rote Meer, bei der Eroberung Jerichos, hören sie es dann auch, ja, dass ein Schrecken Gottes über die ganzen Völker gefallen ist, dass sie Angst hatten vor dem Volk Israel, weil sie wussten, dass da ein stärkerer Gott ist, dass ein Gott ist, gegen den sie keine Chance haben. Und auch das passiert hier. Aber es passieren noch viel kuriosere Dinge. Das lesen wir in den nächsten Versen. Ich lese uns einmal die Verse 16 bis 23. Und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen, und siehe, ein lärmendes Getümmel, das immer hin und her wogte. Und Saul sagte zu dem Volk, das bei ihm war, lasst doch antreten und seht, wer von uns weggegangen ist. Und sie ließen antreten, siehe, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Da sagte Saul zu Ahia, bring die Lade Gottes herbei. Denn die Lade Gottes war an jenem Tag unter den Söhnen Israel. Und es geschah, während Saul noch zu dem Priester redete, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu. Und Saul sagte zu dem Priester, zieh deine Hand zurück. Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, versammelten sich und kamen zum Kampf. Und siehe, da war das Schwert des einen gegen den anderen. Eine sehr große Verwirrung. Und die Hebräer waren bei den Philistern wie schon früher. Und die mit ihnen ins Feldlager hinaufgezogen waren, auch sie wandten sich, um mit Israel zu sein, das bei Saul und Jonathan war. Als aber alle Männer von Israel, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, hörten, dass die Philister flohen, setzten auch sie ihnen nach im Kampf. So rettete der Herr Israel an demselben Tag und der Kampf zog sich bis über Bet-Aven hinaus. Wir haben jetzt einen Perspektivwechsel. Ja, Jonathan ist ein Waffenträger, das haben wir jetzt betrachtet. Jetzt geht es wieder zurück in das Lager, in dem Saul und die 600 Soldaten sind. Und sie befinden sich knapp 2,5 Kilometer von Jonathan und dem Waffenträger entfernt in diesem Moment. Und sie hören, was dort passiert. Sie hören, dass irgendwie, da geht es ganz schön zur Sache. Da ist irgendein Kampf. Ja, hier steht ein lärmendes Getümmel, das immer hin und her wogte. Und sie können das nicht genau definieren, aber Saul ist sich irgendwie sofort sicher, das hat bestimmt jemand von uns verursacht. Vielleicht ist da irgendjemand rübergelaufen, unbedacht oder aus welchem Grund auch, ja, ohne darüber nachzudenken, auf jeden Fall ohne mir Bescheid zu sagen, lass mal schauen, wer das gewesen ist. Und so sammelt er alle zusammen und es stellt sich schnell heraus, wer fehlt, Jonathan und der Waffenträger. Und Saul als Vater, wahrscheinlich auch ein Stück weit besorgt um seinen Sohn, will natürlich eingreifen, aber er möchte zuerst einmal Gott befragen. Zumindest steht es hier. Er sagt zu Ahia, dem Priester, bringe die Lade Gottes herbei. Ja, das mit der Lade Gottes, das ist in manchen Übersetzungen gar nicht so eindeutig. Manche übersetzen das hier auch mit dem Ephod, von dem wir auch vorhin schon gelesen haben. Ja, vor allem die Septuaginta, die ja eine sehr wichtige Quelle in der Übersetzung ist, des Alten Testamentes auch. übersetzt, ja, nennt hier das Ephod, das sich das Ahia bringen soll. Und das passt auch ziemlich gut mit dem zusammen, was wir nachher lesen, dass dann auf einmal Lose geworfen werden. Und diese Lose, Licht und Recht, wurden die auch genannt, die befanden sich eben in diesem Ephod, das der Priester trug. Und Saul, er fordert jetzt eben Ahia auf, dass er dies herbeibringen soll. Und Gott befragt, es steht zwar nicht genau, was befragen soll, aber es ist naheliegend, Gott befragen soll, wie es jetzt weitergehen soll. Also sollen wir rüberlaufen oder sollen wir es lassen? Und dann lesen wir auf einmal und in Vers 19, und es geschah, während Saul noch zu den Priestern redete, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu. Also es wird immer lauter, immer wilder, was er dort hört. Und seine Reaktion darauf ist dann, dass er zu dem Priester sagt, zieh deine Hand zurück. Also es steht nicht genau, was der Priester gerade machen wollte. Wahrscheinlich wollte er gerade Gott befragen. Und Saul sagt, weißt du was, ist egal, was Gott sagt. Wir laufen da jetzt rüber. Wir müssen uns das jetzt anschauen, was genau da los ist und selbst in den Kampf, in die Schlacht ziehen. Saul war sich wahrscheinlich sicher, das Getümmel, das da ist, da werden wir uns jetzt einmischen und das wird bestimmt gut für uns auslaufen, außerdem sind wir auch gut gerüstet. Gott brauchen wir doch nicht so dringend. Wir kriegen das auch so schon ganz alleine hin. Im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Jonathan vorher hatte. Jonathan ist im Vertrauen auf Gott diesen Weg gegangen und Saul wollte erst Gott fragen, aber hat dann im letzten Moment, als es für ihn vielleicht zu kritisch wurde oder er es zu sehr mit der Angst bekommen hat, doch seinen eigenen Weg eingeschlagen. Und als ich das gelesen habe, musste ich an mich denken. Wie oft habe ich im Gebet Gott schon darum gebeten, dass er mir Weisung schenkt in Entscheidungen meines Lebens? Was ja auch gut ist, was wir auch tun sollten. Das Problem dabei war eben nicht, dass ich darum gebeten habe, sondern dass eigentlich schon vorher ganz genau feststand, wie die Entscheidung fällt. Also diese Frage an Gott, das war eigentlich mehr so pro forma. Ja, einfach um das Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Ja, ich habe Gott doch eingebunden in das, wie es jetzt weitergehen soll. Aber Gottes Wille oder das, was Gott mir sagen wollte, das war mir eigentlich relativ egal. Wenn es dann hart auf hart kam oder wenn eine Entscheidung getroffen werden musste, dann habe ich einfach entschieden, dann habe ich einfach gemacht. Ohne auf Gott zu warten, ohne auf Gottes Antwort zu warten. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Vielleicht bist du momentan auch in einer Entscheidungsfindung, weiß nicht, beruflich, familiär, wie auch immer. Und dein Plan ist eigentlich schon fest. Es steht schon ganz genau in die Bücher geschrieben, wie du dich entscheiden wirst, was du tun wirst. Aber hast du schon Gott gefragt? Hast du Gott schon gefragt, welchen Weg du einschlagen sollst? Oder hast du Gott vielleicht einfach nur gefragt, um ihn gefragt zu haben? Ja, so wie man als kleines Kind vielleicht die Eltern fragt, ob man Süßigkeiten haben darf und die Süßigkeit schon längst in der Hand hat, in der Hoffnung, dass die Eltern das nicht mitbekommen haben. Und wenn sie Nein sagen, dann nimmst du sie einfach heimlich mit aufs Zimmer und isst sie dort. Wie sieht es da bei dir aus mit deiner Planung, mit den Entscheidungen, die du triffst? Inwieweit spielt Gott dort eine Rolle? Kommt er darin vor oder machst du letzten Endes so oder so dein eigenes Ding? Es ist vollkommen egal, wie Gott antwortet. Auch wenn Gott eindeutig Nein sagt, machst du genau das, worauf du Lust hattest. Einfach weil es ja dein Leben ist. Diese Frage kann ich natürlich nicht für dich beantworten. Diese Frage musst du für dich persönlich beantworten. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du Gott in deinen Tag, in deine Entscheidungen mit einbeziehst. Nicht nur in die großen Entscheidungen, wie es für dich weitergehen soll, beruflich, familiär oder was auch immer, sondern auch in die kleinen Entscheidungen des Tages mit hineinnimmst, in das, was du am Tag machst, dass du dir immer wieder Zeit nimmst am Tag, um mit Gott zu besprechen, was gerade passiert ist, was jetzt ansteht, dass er dir Weisheit schenkt, dir Weisung gibt für das, was getan werden muss. Und in diesen kleinen Dingen des Alltags lernst, Gott auch in die großen Dinge des Lebens mit einzubeziehen, in die Entscheidungsprozesse mit einzubinden. Sei nicht so wie Saul, der erst so einen auf fromm tut, aber dann letztendlich doch sein eigenes Ding dreht. Sondern verlass dich auf den Herrn und bitte ihn darum, dass er dir zeigt, wie es weitergehen soll und warte dann auf seine Antwort, die dann zur richtigen Zeit kommen wird. Saul, er wollte nicht warten. Vielleicht hatte er zu große Angst um seinen Sohn. Vielleicht wollte er auch unbedingt Krieg und unbedingt kämpfen und zeigen, was für ein heftiger Typ er ist, was für ein krasser Kämpfer er ist. Auf jeden Fall ist er losgezogen und stellt fest, dass ein Kampf eigentlich vollkommen unnötig ist. Die Philister bekämpfen sich gegenseitig. Ja, ein Schwert ist das gegen des anderen, gegen den anderen gerichtet. Es ist eine große Verwirrung, die Gott dort angerichtet hat. Aus Panik entstand, Gott hat wahrscheinlich eine Panik dann ausgelöst dort unter den Philistern, dass sie sich gegenseitig vernichtet haben. Und das Ganze hat auch dazu geführt, dass die Armee der Israeliten größer geworden ist. Ja, also es gab einige Hebräer, die sind zu den Philistern übergelaufen, in der Hoffnung, dass sie dort überleben. Ja, die hatten Angst, dass sie, wenn sie jetzt gegen die Philister kämpfen, sterben müssten. Und diese Hebräer laufen jetzt wieder rüber zu den Israeliten. Es gibt einige Israeliten, die haben sich versteckt, irgendwo in der Hoffnung, dass sie nicht gefunden werden. Und sie tauchen auf einmal auf und auch sie gehen dann mit in den weiteren Krieg. Aber was auf jeden Fall klar geworden ist, ist in dieser ganzen Geschichte, dieser Krieg, der wird nicht durch die Israeliten gewonnen. Der wird nicht dadurch gewonnen, dass Saul ein großer Heeresführer ist, dass Jonathan vielleicht ein mutiger Kämpfer ist. So rettete der Herr Israel an demselben Tag. Gott hat den Sieg geschenkt. Gott hat einen Schrecken geschickt über die Philister. Gott hat die Verwirrung geschickt. Gott hat den Sieg für Israel errungen. Es ist nicht Sauls Sieg, es ist nicht Jonathans Sieg, es ist hier Gottes Sieg über die Philister. Aber an dieser Stelle ist die Geschichte noch nicht vorbei. Und der Kampf ist auch noch nicht vorbei. Die Philister, sie kriegen sich teilweise gegenseitig, zum Teil fliehen sie und suchen die Rettung im Weiten, in der Ferne. Und die Israeliten müssen natürlich die Verfolgung aufnehmen, oder wollen die Verfolgung aufnehmen und sie niederschlagen. Und in dieser Situation lässt Saul sich zu etwas hinreißen, was wir in Vers 24 lesen. Und zwar lesen wir, als die Männer von Israel an jenem Tag ins Gedränge kamen, also genau dort ankommen, wo die Philister sich bekriegen, beschwor Saul das Volk und sagte, verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Saul gibt oder lässt das Volk an dieser Stelle einen Schwur aussprechen. Aus welchem Grund? Keine Ahnung. Vielleicht, um sie noch mal extra zu motivieren. Ja, Leute, je schneller ihr die platt macht, desto schneller gibt es was zu essen. Ja, so nach dem Motto. Wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, dann darfst du rausgehen, Fußball spielen. Das war dann früher immer so die Belohnung, die man gekriegt hat, oder ich zumindest, oder die für mich auch ausreichend war. Hier ging es eben, wenn ihr sie besiegt habt, dann gibt es was zu essen. Vielleicht war das die Motivation. Wir wissen es nicht. Das Motiv aber ist definitiv nicht, dass er das macht, weil Gott es ihm gesagt hat, oder weil da irgendwie ein geistlicher Aspekt mitschwingt. Nein, er möchte sich rächen. Er allein, es geht nur um ihn, es geht darum, dass er den Sieg davon trägt. Dass er am Ende als der große Retter Israels dasteht. Ja? Bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Und der Schwur, er wird nochmal bekräftigt durch einen Fluch, den er hier ausspricht. Den Inhalt dieses Fluches kennen wir nicht, was genau das bedeutet. Das wird auch bis zum Ende nicht nicht eindeutig aufgelöst. Ja, am Ende soll zwar jemand sterben, der gesündigt hat, aber das wird nicht zwingend mit diesem Fluch, oder es wird nicht mit diesem Fluch in Verbindung gebracht, sondern es wird dann einfach nur quasi als Strafe für die Sünde hervorgehoben. Ein Fluch hat auch nicht immer zwingend in der Bibel was damit zu tun, dass jemand sterben muss. Wenn wir uns zum Beispiel an Jakob und Esau zurückerinnern, dann wird Jakob ja gesegnet und Esau bekommt keinen Segen mehr, sondern einen Fluch. Ja, da sagt Isaak, verflucht ist der Acker, auf dem du lebst, an dem du anbauen wirst und so weiter. Also ein Fluch hat nicht zwingend etwas damit zu tun, dass am Ende jemand sterben muss. Und das Volk, das diesen Schwur sprechen muss, es hält sich auch daran. Ja, wir lesen hier in Vers 24 am Ende, das ganze Volk kostete keine Speise. Bis zum Ende der Schlacht, also bis zum Abend hin, nehmen sie nichts zu sich. Wahrscheinlich auch aus Angst vor dem, was die Konsequenzen sein könnten, aus Angst vor Saul, weil er ja so unberechenbar für sie ist. Dieser Schwur, der ist überhaupt nicht von Gott motiviert gewesen. Gott hat das überhaupt nicht aufgetragen, das war vollkommen unnötig. Aber dieser Schwur bringt einige Konsequenzen mit sich, die wir dann in den nächsten Versen finden. Ich lese uns einmal die Verse 25 bis 30. Und das ganze Land war in die Zeit der Honigernte gekommen und es gab Honig auf der Fläche des Feldes. Und als das Volk zu den Waben kam, siehe, da floss der Honig. Aber niemand brachte etwas davon mit seiner Hand in seinen Mund, denn das Volk fürchtete den Schwur. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte. Und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte sie in die Honigwabe und führte seine Hand wieder zu seinem Mund, und seine Augen wurden wieder hell. Einer von dem Volk aber fing an und sagte, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und besagt, verflucht sei jeder, der heute etwas essen wird. Und so ist das Volk matt geworden. Da antwortete Jonathan, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht doch, wie meine Augen hell geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Wie viel mehr, wenn das Volk heute tüchtig von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat. Denn jetzt ist die Niederlage unter den Philistern nicht groß. Die Israeliten oder das Volk, es hält sich an diesen Schwur. Das Problem ist, sie laufen durch eine Gegend, in der es überall Essen gibt. Ja, da sind überall Honigwaben, von denen sie hätten essen können. In ihnen lief vielleicht auch das Wasser im Mund zusammen, aber weil sie sich fürchteten vor dem Schwur, so heißt es hier in Vers 26, aßen sie nichts. Bis auf Jonathan, der unser Held von vorhin, der steckt seinen Stab in eine Honigwabe und isst davon. Warum? Er hat von diesem Schwur gar nichts mitbekommen. Der war ja gar nicht da. Der war woanders verwickelt in andere Geschäfte und wusste nicht davon, dass sein Vater hat diesen Schwur aussprechen lassen. Die Folge davon, dass er diesen Honig gegessen hat, ist die, dass seine Augen hell erleuchteten. Das bedeutet so viel, dass er wieder neue Kraft bekommen hat, neuen Mut bestimmt auch, um in diese Schlacht weiterzuziehen, um weiter zu kämpfen. Ja, auch er hatte schon Hunger und wenn man hungrig ist, dann lässt es sich schwer kämpfen. Und jetzt mit dieser neuen Energie hat er neue Kräfte sammeln können. Allerdings, indem er den Schwur gebrochen hat. Ohne es zu wissen, aber er hat den Schwur gebrochen. Das bekommen auch die Israeliten mit, die damit zusammen sind. Interessant ist, dass sie ihn nicht davon abhalten zu essen, sondern erst nachdem er gegessen hat, greifen sie ein. Ja, vielleicht ist es auch erst dann aufgefallen, als er schon was gegessen hat und sich vielleicht noch die Lippen geleckt hat von dem Honig, der da rauskam. Auf jeden Fall sagen sie ihm, was sein Vater getan hat, dass er ihm diesen Schwur auferlegt hat. Und die Folge von diesem Schwur ist letzten Endes die, dass sie nichts gegessen haben und dass sie alle müde sind. Sie können einfach nicht mehr weiter. Sie sind platt von dem Kampf. Das ist die zweite Konsequenz. Ja, Einmal Jonathan bricht den Schwur, zweite Konsequenz, das Volk ist müde und kraftlos. Und Jonathan, als er das hört, ist er komplett außer sich und denkt, was hat mein Vater nur gemacht? Was hat er sich dabei gedacht? Wahrscheinlich hat er sich nichts dabei gedacht, als er diesen Schwur ausgesprochen hat. Der bringt unser ganzes Land in Unglück. Das ist eine Riesenkatastrophe. Wie kann man kämpfen, mit leerem Magen kämpfen? Wir sind sowieso schon numerisch in der Unterzahl. Gott ist bei uns, aber wir sind numerisch in der Unterzahl. Und wir müssen denen jetzt hinterherlaufen. Wir brauchen doch was zu essen. Wir haben jetzt schon so einen großen Sieg errungen. Wie viel größer würde er sein, wenn wir uns noch etwas Nahrung zunehmen, wenn wir Nahrung zu uns nehmen könnten? Das sind seine Worte, die er hier spricht. Er kann das einfach überhaupt nicht verstehen. Was hat sich mein Vater dabei nur gedacht? Es ist für ihn unklar. Und er beendet seine Rede damit, dass die Niederlage unter den Philistern noch nicht groß genug ist. Also die Sorge ist, dass das Volk so schwach geworden ist, dass es den Kampf nicht fortsetzen kann und die Philister ihre Kräfte wieder neu sammeln könnten und das Ganze wieder von vorne losgeht. Das ist die Befürchtung, die hier mitschwingt. Die Niederlage unter den Philistern ist noch nicht groß genug. Aber was soll er machen? Der Schwur ist da und das Volk, es hält sich daran. Es ist nichts von dem Honig, der dort herumliegt. Allerdings passiert dann etwas weiteres, was wahrscheinlich weitaus schlimmer gewesen ist, als wenn sie den Honig gegessen hätten. In den Versen 31 bis 35 lesen wir, und sie schlugen die Philister an jedem Tag von Michmas bis nach Ajalon, und das Volk war sehr matt geworden. Also bis nach Ajalon konnten sie treiben, das sind knapp 20, 25 Kilometer gewesen. Dann war Feierabend. Weiter ging es einfach nicht. Aber dann war glücklicherweise auch schon der Abend gekommen und das Volk fiel über die Beute her und sie nahmen Schafe, Rinder und Kälber und schlachteten sie einfach auf der Erde. Und das Volk aß das Fleisch über dem Blut. Und man berichtete Saul und sagte, siehe, das Volk versündigt sich an dem Herrn, denn es ist das Fleisch über dem Blut. Und er rief, ihr habt treulos gehandelt, wählt sofort einen großen Stein her zu mir. Und Saul sagte weiter, zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, jeder soll sein Rind und sein Schaf zu mir bringen und es hier schlachten und essen, damit ihr euch nicht am Herrn versündigt, indem ihr über dem Blut esst. Und in jener Nacht brachte das ganze Volk jeder eigenhändig sein Rind und sie schlachteten es dort. Und Saul baute dem Herrn einen Altar. Das war der erste Altar, den er dem Herrn baute. Der Abend ist eingebrochen, sie dürfen endlich essen. Und was macht man, wenn man Hunger hat? Man nimmt einfach alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, und stopft es in sich hinein. Egal, ob es gesund ist oder ungesund ist, egal. Hauptsache irgendetwas essen. Irgendetwas. Und sie nehmen die Tiere, die Beute, schlachten sie und essen einfach. Aber sie lassen das Fleisch nicht ausbluten. Obwohl im mosaischen Gesetz, in 5. Mose 12, Vers 23, eindeutig steht, dass in dem Blut das Leben ist und wenn sie Fleisch essen, dann nur ohne Blut. Also was ist eine weitere Konsequenz dieses Schwurs gewesen, den Saul ausgesprochen hat? Das Volk versündigt sich gegen Gott. Das Volk wird dazu getrieben oder ja gedrängt, sich gegen Gott zu versündigen, aus diesem Hunger heraus, den sie haben. Natürlich rechtfertigt dieser Hunger nicht ein gottloses Handeln, aber er führt in diesem Fall eben leider dazu. Und Saul, er bekommt das mit und weist sie sofort auf ihren Fehler hin. Er sagt sofort, ihr habt treulos gehandelt. Was auch wieder sehr interessant ist, dass er bei den anderen sehr, sehr genau hinguckt, was sie tun. Ja, vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Woche, in der er Gott das Opfer gebracht hat, obwohl er das eigentlich gar nicht durfte. Aber da war es in Ordnung. Bei ihm war es in Ordnung. Er hat ja einen guten Grund dafür gehabt, nicht das zu tun, was Gott von ihm wollte. Hier ist es auf einmal nicht mehr in Ordnung. Auch wenn das Volk vielleicht einen guten Grund gehabt hat, genauso zu handeln. Ja, so den Maßstab, den er bei den anderen angelegt hat, der ist deutlich enger gewesen als bei sich selbst. Ja, auch da können wir uns überprüfen, ja, inwieweit es bei uns aussieht, inwieweit wir bei uns vielleicht wesentlich toleranter mit Sünde sind, als wenn wir auf die anderen schauen und ihnen immer auf die Finger schlagen bei jeder falschen Bewegung. Saul, er fordert das Volk dazu auf, eben die aufzuhören, das Fleisch so mit dem Blut oder über dem Blut, wie es ja heißt, zu essen. Und er besorgt einen Stein und auf diesem Stein sollen jetzt eben die ganzen Tiere geschlachtet werden. Sie sollen dort ausbluten. Jeder soll es einzeln machen. Ja, jeder für sich bringt sein eigenes Tier dorthin, schlachtet es und kann dort essen. Das heißt, manche haben dann wahrscheinlich immer noch stundenlang gewartet, bis sie was essen konnten. Ja, je nachdem, an welcher Position sie in der Schlange waren. Aber sie leisten dem wieder Gehorsam. Ja, weil Saul es gesagt hat. Und dieser Stein, auf dem das ganze Fleisch geschlachtet wurde, die Tiere geschlachtet wurden, wird dann am Ende zu einem Altar des Herrn. Warum Saul hier einen Altar gebaut hat, keine Ahnung, der findet keine weitere Erwähnung. Vielleicht hat er sich gedacht, das macht man so, das haben andere früher auch schon so gemacht. Ja, wenn Gott einen Sieg geschenkt hat, dann bauen wir einen Altar. Aber eine genaue Antwort darauf gibt es nicht. Der weitere Verlauf der Geschichte lässt auf jeden Fall vermuten, dass er Gott an diesem Ort, den er vielleicht als Begegnungsstätte aufgebaut hat oder als Opferstätte aufgebaut hat, nicht angerufen hat. Vielleicht auch in dem Wissen, dass es ja die Stiftshütte gab und in dieser nur geopfert werden durfte. Und deshalb ist nicht ganz klar, wofür dieser Altar hier sein sollte. Vielleicht aber auch, wie gesagt, einfach nur ein frommer Anstrich seiner eigenen Person. Nachdem alle gegessen haben, mitten in der Nacht, möchte Saul weiterkämpfen. Wir lesen weiter im Text: Lasst uns noch in der Nacht hinabziehen den Philistern nach und unter ihnen plündern, bis der Morgen hell wird und niemand von ihnen übrig lassen. Sie antworteten: Tu alles, was in deinen Augen gut ist. Ja, also das Volk ist mittlerweile schon, die folgen einfach blind. Ja, Saul sagt, okay, wir laufen denen jetzt hinterher, wir lassen nichts von ihnen übrig. Und sie sagen, ja, sie haben ja sowieso keine Wahl. Sie müssen gehorchen, Gehorsam leisten und so ziehen sie mit. Und der Priester sagte, der hat nämlich noch einen Einwand, erst lasst uns hier Gott nahen. Also der Priester sagt, lass uns doch erstmal Gott fragen, was er denn überhaupt möchte, was wir tun. Und wieder ist es so, dass nicht der Priester Gott fragt, sondern Saul fragt hier wieder. Und Saul fragte Gott, soll ich hinabziehen den Philistern nach? Willst du sie in die Hand Israels geben? Aber er antwortete ihm nicht an diesem Tag. Saul stellt Gott jetzt die Frage, sollen wir weiterziehen? Und wahrscheinlich wurden dafür eben diese Lose, die sich im Ephod befanden, genutzt. Ja, das Licht und Recht werden sie auch genannt, oder Urim und Tumim im Hebräischen. Und wie genau dieses Losverfahren aussah, ist nicht zu rekonstruieren. Vielleicht wurde da irgendwie ein Kasten geschüttelt und dann je nachdem, was rausflog, war dann eben Ja oder Nein oder eben keine Antwort. Das lässt sich heutzutage nicht mehr so rekonstruieren. Für die Juden damals war das klar. Ja, Gott hat es ihnen ganz genau erklärt, wie es laufen soll und wie es funktioniert. Und sie wussten ganz genau, oder Saul wusste, Gott hat keine Antwort gegeben. Weder Ja noch Nein, einfach keine Antwort. Und er ist sich sicher, das hat etwas damit zu tun, dass sich jemand von uns gegen Gott versündigt hat. Dass jemand etwas Falsches getan hat, was bis jetzt verborgen geblieben ist. Da sagte Saul, tretet hierher, alle Anführer des Volkes, und erkennt und seht, wodurch heute diese Verschuldung geschehen ist. Denn so wahr der Herr lebt, der Israel gerettet hat, selbst wenn sie bei meinem Sohn Jonathan wäre, soll er bestimmt sterben. Aber niemand aus dem ganzen Volk antwortete ihm. Es hat jemand gesündigt, und Saul, weil er wahrscheinlich in seinem Willen auch gestört wurde, er wollte ja hinterherziehen, er wollte diesen Krieg weiterführen, er will den Schuldigen mit dem Tod bestrafen. Komme, was wolle, auch wenn es sein eigener Sohn ist, das ist ihm vollkommen egal. Das juckt ihn hier nicht. Aber es antwortet keiner. Niemand sagt, wer es gewesen ist. Ja, bei kleinen Kindern ist es ja häufig auch so, wenn dann eine Vase umgestoßen ist oder wir früher im Haus mit dem Ball gespielt haben oder irgendwas kaputt gegangen ist, dann war es am Ende auch keiner. Auch wenn die Eltern wussten, ich glaube nicht immer, ich weiß es nicht, ich bin kein Vater, ich weiß nicht, wie gut Eltern wirklich alles wissen, aber oft genug werden sie es wahrscheinlich trotzdem gewusst haben, wer es gewesen ist. Aber man traut sich eben nicht, weil man Angst hat vor den Konsequenzen. Vielleicht ist ihnen aber auch gar nicht ganz genau klar, wer der Schuldige ist. Ist es vielleicht Jonathan? Ist es irgendjemand aus dem Volk? Ich persönlich gehe davon aus, dass Saul davon ausging, dass das Volk dafür verantwortlich ist, weil sie das Fleisch über dem Blut gegessen haben. Warum ich das denke, das sehen wir im Weiteren. Keiner antwortet und dann sagt er in Vers 40, ihr sollt, also das Volk Israel, sollt auf der einen Seite stehen und ich und mein Sohn Jonathan wollen auf der anderen Seite sein. Und das Volk antwortete Saul, tu, was in deinen Augen gut ist. Und Saul sprach zu dem Herrn, dem Gott Israels, gib rechten Entscheid. Da wurden Jonathan und Saul getroffen, aber das Volk ging frei aus. Also Saul ist sich wahrscheinlich zu 100% sicher, das kann nichts mit mir zu tun haben, das kann nichts mit meinem Sohn Jonathan zu tun haben. Wir sind die Königsfamilie, das wird irgendwas mit dem Volk zu tun haben. Bestimmt, weil sie das Fleisch zu, weil sie sich gegen Gott versündigt haben, indem sie das Fleisch über dem Blut gegessen haben. Und dann fällt das los auf einmal auf Saul und Jonathan. Komplett unerwartet für ihn. Aber Saul, er zieht das weiter durch und sagt, werf das Los über mich und meinen Sohn Jonathan. Jetzt gibt es ja nur noch zwei Möglichkeiten, entweder er oder sein Sohn. Da wurde Jonathan getroffen. Da sprach Saul zu Jonathan, bekenne mir, was du getan hast. Und Jonathan bekannte ihm und sagte, mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte, habe ich nur ein wenig Honig gekostet. Siehe, ich muss sterben. Und Saul sprach, so tue mir Gott, und so füge er hinzu, ja, du musst sterben, Jonathan. Das Los fällt auf Jonathan, auf denjenigen, der, weil er mutig genug war und auf Gott vertraut hat, diesen Sieg über die Philister möglich gemacht hat, der als Held eigentlich hervorgehen sollte aus dieser Geschichte. Dieser Jonathan, er ist der Grund, weshalb Gott nicht geantwortet hat. Und Saul sagt, du musst sterben. Saul verflucht sich sogar nochmal zusätzlich und sagt, ja, so tue mir Gott und so füge er hinzu. Ja, also es führt kein Weg dran vorbei, du musst sterben. Wir sehen hier, es hat nichts damit mit dem Fluch von vorhin zu tun, ja, wenn jemand etwas isst, sondern er hat ja jetzt in diesem Prozess, diesem Entscheidungsführungsprozess gesagt, dass derjenige, der gesündigt hat, da ist er ja wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass das Volk gesündigt hat, dass die Sünde dort lag, dass diese Person sterben muss. Also er ist gar nicht davon ausgegangen, dass es irgendwas mit diesem Schwur zu tun haben könnte. Aber das Volk sagte zu Saul, lesen wir Vers 45, sollte Jonathan sterben, der diese große Rettungstat in Israel verbracht hat, ausgeschlossen. So wahr der Herr lebt, wenn von den Haaren seines Hauptes eins auf die Erde fällt, hat er es doch nur mit Gott geschaffen können an diesem Tage. So löste das Volk Jonathan aus, sodass er nicht sterben musste. Also das Volk, es schreitet hier ein und sagt, warte. Du willst jetzt Jonathan töten? Derjenige, dem wir das alles hier zu verdanken haben? Das ist doch hirnrissig. Vielleicht hat er sich nicht an diesen Schwur gehalten, aber Gott hat doch bestätigt, dass sein Handeln richtig gewesen ist, indem Gott durch ihn den Sieg geschenkt hat. Ja, hat er es doch nur mit Gott schaffen können an diesem Tage. Also für sie ist Jonathan eben nicht unschuldig, weil er sich nicht an den Schwur gehalten hat, obwohl er nichts davon wusste, sondern er ist unschuldig, weil Gott bestätigt hat, dass er mit ihm gewesen ist. Und so lösen sie Saul von diesem Schwur, dass er einen Menschen tötet, komplett ohne Not, komplett ohne Grund eigentlich töten möchte, und bewahren Saul damit wahrscheinlich auch vor einer großen Dummheit, die er in seiner Wut vollziehen wollte. Also Jonathan darf am Ende dann tatsächlich doch weiterleben. Was dann in der weiteren Geschichte Israels oder später, wenn der König David dazukommt, auch noch eine wichtige Rolle spielt. Also auch dort wird Jonathan wieder eine besondere Rolle spielen. Was können wir aus diesem Teil der Geschichte lernen? Das habe ich mich gefragt. Und ich möchte zwei Aspekte nennen, die mir wichtig geworden sind. Der erste Aspekt betrifft insbesondere diejenigen, die eine Leitungsposition innehaben. Sei es in der Gemeinde, sei es aber auch zu Hause. Auch dort gibt es Leitungspositionen, gerade auch als Eltern. Wir sehen hier, dass die Dinge, die wir sagen, die Entscheidungen, die wir treffen als Leitungspersonen, die haben Konsequenzen auf die anderen, die, ich sage mal, unter uns sind. Ja, für die wir Verantwortung tragen. Saul, der hat einfach komplett unbedacht diesen Schwur geäußert. Erstens vollkommen ohne Not und auch überhaupt nicht daran gedacht, was das für Folgen haben könnte, dass das Volk ermüdet, dass es am Ende vielleicht sogar nach hinten losgehen könnte, wenn das Volk müde ist und die Philister das merken, dass sie einfach zum Gegenschlag ausholen. Die Entscheidungen, die wir treffen, hat nicht nur um die Konsequenzen für unser Leben, sondern eben auch für das Leben derjenigen, die uns anvertraut sind. Deshalb sollte man die Entscheidungen niemals im Affekt treffen. Niemals einfach so aus dem Bauch heraus das, was einem gerade in den Kopf schießt, einfach direkt umsetzen. Deshalb ist es umso wichtig, eben Gott zu fragen, wie man handeln soll, was eine gute, eine weise Entscheidung ist. Das Problem fängt eben nicht bei diesem Schwur an, bei Saul, sondern das Problem fängt schon da an, dass so ein Priester sagt, ach, lass gut sein, lass uns Gott nicht fragen, wir handeln einfach. Da hat eigentlich das schon das Problem angefangen, in meinen Augen. Gerade wenn man Verantwortung trägt oder eine Leitungsposition hat, ist es wichtig, dass man weise Entscheidungen trifft und dass man diese Entscheidung mit Gott bespricht, damit nicht diejenigen, für die man Verantwortung trägt, am Ende in Schwierigkeiten gebracht werden. Der zweite Punkt, der zweite Aspekt ist dieser, dass Gott unsere Worte sehr ernst nimmt. Jonathan wurde hier ausgewählt, weil er sich nicht an einen Schwur gehalten hat, der vielleicht sinnlos gewesen ist, aber der eben ausgesprochen wurde. Und aus irgendeinem Grund hat Gott das ernst genommen. Wir wissen es nicht, warum. Der Text sagt es uns nicht. Aber wie oft sprechen wir im Gebet irgendwelche Versprechungen aus an Gott? Herr, wenn du mich da durchträgst, durch diese Prüfung, wenn du mich gesund machst, wenn du mir diese Arbeitsstelle schenkst, dann werde ich. Und wir kommen dann vielleicht irgendwann an den Punkt, an dem Gott das einlöst, aber von dem Versprechen ist irgendwie nicht mehr viel zu sehen. Vielleicht liegt es daran, dass wir Gott eben nicht sehen, ja, und nicht sehen, dass wir ihn irgendwie enttäuschen könnten oder so. Aber Gott nimmt unsere Worte ernst. Deshalb lasst uns nicht einfach leichtfertig irgendetwas hinausposaunen, auch im Gebet nicht. Sondern auch wenn wir mit Gott reden, sollte unser Ja ein Ja sein und unser Nein ein Nein. Und nicht eben so, wie wir es gerade gerne hätten. Denn Gott nimmt unsere Worte ernst, das lesen wir hier. Ja, lass uns da gegenseitig oder jeder sich selbst auch überprüfen, wie es in seinem Leben aussieht. Vielleicht mit solchen Versprechungen, die niemals eingehalten wurden. Vielleicht kommt dir jetzt auch etwas hoch, dass du Gott etwas versprochen hast, aber es niemals in die Tat umgesetzt hast. Dann mach's doch jetzt. Vielleicht ist es schon 10, 15 Jahre her. Dann setz dein Versprechen doch jetzt in die Tat um, das du Gott damals gegeben hast. Es wird dir bestimmt nicht zum Nachteil werden, dass du das tust. Saul, er ist am Ende dieser Geschichte fertig, mit den Nerven wahrscheinlich auch. Er führt den Krieg auf jeden Fall nicht weiter. Vielleicht sind die Philister auch schon zu weit weg, die Verfolgung wird nicht weiter fortgesetzt. Vielleicht ist er auch enttäuscht, weil er wieder gedemütigt wurde. Ja, erst von Samuel, jetzt von dem Volk. Keiner gibt ihm die Ehre, die er haben möchte. Wir wissen es nicht. Die Philister, sie fliehen und können die Kräfte wieder neu sammeln und neu sich selbst wieder neu mobilisieren. Abschließend zu diesem Kapitel werden dann noch einige Verse genannt, in denen einige Siege erwähnt werden, die Saul errungen hat. Die Verse werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Und dann wird auch noch etwas zu seiner Familie gesagt, ja, dass er 3 Söhne und 2 Töchter hatte. Und abschließend, im Vers 52, lesen wir dann, dass der Krieg gegen die Philister schwer war alle Tage Sauls. Also bis zu seinem Lebensende musste er eben die Konsequenz dafür tragen, dass er vorschnell etwas hinausposaunt hat und die Philister an diesem Tag nicht geschlagen hat. Es hätte hier vorbei sein können, aber er hat sich selbst im Weg gestanden. Und wenn Saul irgendeinen tapferen und kampffähigen Mann sah, stellte er ihn in seinen Dienst. Das lesen wir hier auch. Das ist eine Erfüllung davon, was Samuel schon in 1. Samuel 8 sagt, als er ihnen sagt, wenn ihr einen König haben wollt, dann wird er eure Söhne einziehen in den Krieg und mit in die Schlachten führen. Und genau das lesen wir hier. Grundsätzlich lesen sich diese Verse hier aber, diese letzten, wie ein Abschlussbericht. Also man merkt irgendwie, dass das Leben des Königs Sauls, er stirbt erst am Ende von 1. Samuel, aber irgendwie ist hier schon die Geschichte mehr oder weniger beendet. Ja, es werden seine großen Siege erzählt, was seine Familie. Und es bereitet auch ein Stück weit, dieser Abgesang bereitet schon ein Stück weit das vor, was in den nächsten Kapiteln folgen wird. Die endgültige Verwerfung Sauls von Gott als König im nächsten Kapitel und dann die Einsetzung des neuen Königs David. Damit sind wir zum Ende dieses Textes gekommen, der heutigen Bibelstunde. Es war ein langer Text, es war ein langer Vortrag. Ich hoffe, dass jeder von euch auch etwas lernen konnte. Ich persönlich konnte für mich persönlich einiges mitnehmen. Und ich wünsche euch Gottes Segen dabei, beim Nachdenken darüber, vielleicht auch beim Umsetzen dessen, was Gott euch gesagt hat, euch hier, aber auch euch zu Hause. Und wünsche denjenigen zu Hause auch noch einen weiteren gesegneten Abend. Vielleicht setzt ihr euch noch zusammen und betet über die Dinge, die euch wichtig geworden sind, jetzt durch den Text, oder tauscht euch gegenseitig aus, welche Anliegen ihr habt. Betet miteinander. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann nächste Woche hier persönlich in der Bibelstunde. Und wir werden hier vor Ort jetzt auch in den Gebetsteil übergehen.